Ja, Thema heute Morgen ist die Jahreslosung. Steht im 1. Korinther, Kapitel 16, der Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ja, da es um die Liebe gehen soll heute Morgen, möchte ich uns einen Text, 1. Korinther 13, lesen, den wir vermutlich alle kennen. 1. Korinther 13. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe.
Jörg Swoboda, den kenne ich auch schon viele, viele Jahre. Und der war ja früher in der ehemaligen DDR mit dem Theo Lehmann unterwegs. Wer weiß, wer Theo Lehmann ist, das war ein Jugendpfarrer in der Evangelischen Landeskirche. Und die haben sich damals in der DDR-Zeit den Mund nicht verbieten lassen und haben gemeinsam Lieder geschrieben, die sie mit vielen jungen Menschen gesungen haben. Es war damals verboten, überhaupt für die Gottesdienste zu werben. Und trotzdem waren die Kirchen voll. Es gab viel Mundpropaganda. Ja, und dieses Lied über die Jahreslosung, er schreibt jedes Jahr ein Lied über die Jahreslosung. Es drückt ja eigentlich aus, worauf es wirklich in unserem Leben ankommt. Und zwar, dass wirklich diese Liebe, die Gott uns gibt, auch in unserem Leben sichtbar wird. Und er greift hier verschiedene Punkte auf und ein Punkt ist auch so am Ende, es braucht Liebe, die nicht vor Gefühl zerfließt und niemals Frieden mit der Sünde schließt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch im Leben. Falsch verstandene Liebe, das hat Jesus ja auch erfahren, falsch verstandene Liebe, als er am Sabbat geheilt hat, Menschen geholfen hat aus Liebe. Da hat man ihn verurteilt deshalb. Aber es gibt auch die andere falsch verstandene Liebe, wo man die Sünde beschönigt und die Liebe praktisch schönredet. Und er singt ja hier mit der Sünde, Frieden mit der Sünde schließt, dass man praktisch so tut, als wäre das gar nicht schlimm, wenn Sünde ist und so weiter. Ne? Und so ist das auch zu verstehen. So verstehe ich das, was er singt. Ja, Und wir haben heute das Thema, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wenn man sich das mal überlegt, ist das ja schon eine, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ist das ja schon eine Herausforderung. Alles, was du tust, alles, nicht nur ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, alles, was du tust, soll in Liebe geschehen. Und dann sagt so manch einer von uns, ich kann das nicht, ne? Aber es steht in der Bibel erstmal da. Und wir wollen uns das mal anschauen, wie das auch zu verstehen ist, was die Bibel dazu sagt, was Paulus dazu sagt. Und das ist ja eigentlich so, ich möchte mal sagen, so ein einfacher Satz, ne? Aber er hat so viel Inhalt. Und ich denke, als der Apostel Paulus damals diesen Vers geschrieben hat, er ist ja im Zusammenhang geschrieben, da hat er sicherlich nicht an die Jahreslosung 2024 gedacht, ne? Bestimmt nicht, ne? Und dennoch hat dieser Vers 2000 Jahre danach eine unwahrscheinliche Kraft und Macht, wenn man mal darüber nachdenkt. Paulus schrieb den Korintherbrief, 1. Korintherbrief, in eine Situation, die nicht einfach war. Was waren das für Menschen, die Korinther? Wir merken das heute auch, wir haben oft mit Leuten zu tun, die sind nicht einfach. Die Welt ist nicht einfach, die Menschen sind nicht einfach, die Situationen sind nicht einfach. Und Paulus schrieb den Korintherbrief in so einer Situation, die Bevölkerung in Korinth war kulturell, sozial und religiös so vielfältig wie eine Blumenwiese, kann man sagen. Besonders die Korinther, die hatten viele Götter für alles Mögliche, hatten die einen Gott für den Krieg, für den Frieden, für die Liebe und so weiter. Ne? Wir wissen ja, dass als Paulus da auf dem Areopag war und dorthin kam und überall hatten sie da die Götter und wo er dann ihnen predigt in Apostelgeschichte 17, ja, den kennt ihr noch nicht von dem unbekannten Gott. Und dann weist er auf den wahren Gott hin, auf den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und da muss man sich vorstellen, die Menschen bekehrten sich und kamen mit diesem Hintergrund in die Gemeinde. Dort waren also bekehrte Christen, also mit vielen Fehlern und Schwächen. Wie man eben so ist, ich sage mal, jeder von uns, der zum Glauben gefunden hat, mal, der weiß ja ganz genau, ich war ja noch nicht so. Es waren noch viele Fehler und Schwächen in meinem Leben. Und dann war die Gemeinde zahlreichen Konflikten ausgesetzt. Und es ging dann auch um Ehe oder Ehelosigkeit. Vielleicht hatten manche auch schon, wo sie geheiratet hatten, vorher mehrere Frauen, was weiß ich. Es gab viele Konflikte, viele Probleme, Rechtsstreit unter Christen oder eine Frage tauchte da auf, Essen von Götzenopferfleisch, ne? Das Fleisch, was den Göttern geopfert wurde. Darf man das überhaupt als Christ essen? Oder ja, vieles mehr. Das will ich gar nicht alles aufführen. Und wie das oft so im Leben ist, waren die zahlreichen Konflikte nicht so ohne weiteres zu lösen, dass man sagt, man macht es so und dann ist es vorbei. Es gab Spannungen in der Gemeinde. Und es gibt ja auch die Aussage, dass man andere erstmal so annimmt, wie sie sind, bevor man sie dann verändert. Und da konnte man damals nicht so einfach nach dem Sprichwort alle fünfe gerade sein lassen. Also etwas nicht so genau nehmen, gemeint ist, um des Friedens willen die Sünde, wenn Sünde da war, dulden, um des Friedens willen, das ist nicht die Lösung, sondern vielmehr, auch wie Jörg Swoboda es singt, niemals mit der Sünde Frieden schließen oder die Sünde nicht tolerieren oder gutheißen, das ist ja eigentlich damit gemeint, ne? Das versucht Paulus ja auch deutlich zu machen. Aber man soll ja auch die Menschen nicht verurteilen. Ne? Ich sag mal, ein Mensch, der Fehler hat und mit seinem Leben noch nicht so zurechtkommt, also wir haben das oft erlebt, auch mit Menschen auch aus dem Gefängnis, ne, die sind ja manchmal noch so schräg, wenn die entlassen werden, auch wenn sie zum Glauben kommen, wo man jetzt nicht sagen kann, jetzt verurteile ich ihn, weil er so oder so ist, sondern man muss ja auch an Menschen arbeiten. Und sie sollen verändert werden, ne, durch den Geist Gottes immer mehr. Und deshalb, über allem stehend, sollte der christliche Glaube gelehrt und gelebt werden. Und da stellte man sich vielleicht damals auch die Frage, auch heute soll man sich die Frage stellen, wie geht das überhaupt? Ganz einfach, der Paulus sagt das dann, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ne? Als Jesus zu den Menschen gegangen ist, hat er das in Liebe getan, weil er die Menschen liebt und weil er die Menschen retten wollte und helfen wollte. Und deshalb hat er sich nicht angepasst an Situationen, sondern deshalb hat er ihnen die Wahrheit auch verkündigt. Also alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Und ich sage das mal, in meinem Leben sieht das oft anders aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es sieht oft anders aus. Das Leben dreht sich nach dem, was mir nützt. Oder wie durch ein unsichtbares Gesetz ist das oft so. Da wird man im Leben davon beeinflusst, dass man sein Eigennütziges, das, was ich haben will, so sage ich das mal, dass man das in den Vordergrund stellt, dass man das haben will. Und dass die Liebe irgendwie aus dem Grund, wie soll man sagen, verdrängt wird oder in den Hintergrund geschoben wird. Und die Liebe bleibt auf der Strecke. Und wir wissen ja auch, dass der Glaube ist ein geistlicher Kampf. Und wir haben damit zu kämpfen. Christsein ist ein geistlicher Kampf. Und doch gibt es eine Macht, die ein neues, ein ungewöhnliches Verhalten ermöglicht. Das macht die Bibel deutlich. Es gibt diese ungewöhnliche Macht, die eigentlich gar nicht in diese Welt hineinpasst und die Welt, die auch gar nicht haben will. Die Liebe Gottes, die sich dem Eigennutz und dem Egoismus widersetzt. Die Liebe Gottes. Jesus hat oft Menschen verändert, weil er ihnen die Liebe Gottes nahegebracht hat. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt, aber die Liebe Gottes. Und die Wahrheit ohne Liebe, das funktioniert nicht. Beides gehört irgendwie zusammen. Ja, und dann stellt man sich die Frage, geschieht mein Tun in Liebe? Geschieht mein Tun in Liebe? Gott ist ja der Schöpfer dieser Welt. Gott hat eine Welt mit lauter Lebewesen geschaffen. Und eine Vielfalt pur, wenn man sich die Lebewesen anschaut. Manche lieben die Pinguine besonders, soll es die Leute drunter geben. Und manche eher die Kamele, was weiß ich. Auf jeden Fall, wir haben eine Vielfalt von Tieren. Und die Leute gehen mit ihren Hündchen spazieren und dieses und jenes. Und das hat Gott eine Vielfalt geschaffen. Aber warum machte Gott das? Wenn man in den heidnischen Mythologien schaut, da schaffen sich die Götter Menschen, und zwar aus einem speziellen Grund, sie sollen ihnen dienen und ihnen opfern. Selbst die Herrscher, die Pharaonen, ne, die hatten diese, die sich haben ja anbeten lassen, die haben sich dann die Diener und Dienerinnen nachher, wenn sie begraben wurden, in dieses mit hineingenommen, lebend oft, ne? Und das machen die Menschen. Aber Gott hat das nicht nötig. Er hat keinen Mangel und er braucht keine Diener. Und den eigentlichen Grund, warum Gott diese Welt geschaffen hat, finden wir in seiner Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt. Er hat sie immer geliebt. Auch die in Schuld und Sünde gefallene Welt hat Gott immer geliebt. Hat er nie aufgehört zu lieben. Und sein innerstes Wesen ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und der Mensch ist, ja, was ist der Mensch? Unter allen Geschöpfen, der Mensch ist ein Gegenüber Gottes, als Gegenüber Gottes geschaffen. In 1. Mose 1, Vers 27 steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das hat Gott getan, männlich, weiblich, den Menschen geschaffen und nicht sonst irgendwie. Und Gott hat sich aus der Vielfalt seiner geschaffenen Wesen eines geschaffen, das fähig ist, ihn wahrzunehmen, mit ihm zu reden, ihm zu antworten und in Beziehung mit ihm zu treten, ihn zu lieben und ihn anzubeten. Der Mensch kann Gott wahrnehmen. Paulus sagt das mal, an der Schöpfung können wir erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Also wir könnten jetzt da viel darüber sagen, in welcher Weise wir Gott wahrnehmen können. Aber der Mensch ist so geschaffen, dass er Gott wahrnehmen kann. Als sein Gegenüber soll der Mensch mit Gott die Schöpfung verwalten. So ist es ursprünglich gedacht. Und ist der Mensch so geschaffen, dass er in freier Entscheidung auf Gottes Liebe reagieren kann. Und ich finde das einfach so wichtig. Auch in dieser Welt spielt die Liebe eine so wichtige Rolle. Wir sind gestern bin ich mit meinen Praktikanten im Ahrtal gewesen. Wir machen das alle Jahre wieder im Januar, dass wir dort von Dorf zu Dorf durch das Ahrtal gehen, um Menschen den Gute-Saat-Kalender zu schenken. Und wenn du durch das Ahrtal fährst, wenn du da in Dernau, wo wir gestern waren, reinkommst und wenn du da durchfährst, dann sieht man oft so ganz große Plakate oder große Schilder irgendwo in der Landschaft stehen oder auf den Häusern. Und eines, was man da sehr oft liest, ist Danke. Die Leute bedanken sich. Die bedanken sich für die Menschen, die ihnen geholfen haben. Aber dann sieht man da auch zum Beispiel Hoffnung oder Zuversicht oder Mut zum Weitermachen oder Liebe. Und wenn du mit den Leuten redest, sprichst, die haben, wenn es um die Sache geht, die haben oft so eine Dankbarkeit, dass sie diese Liebe erfahren haben, dass damals Menschen ins Ahrtal kamen und ihnen geholfen haben. Und wir haben ja auch die Bilder auf dem Fernsehen gesehen, wie Menschen da in die Keller reingingen und mit Eimern den Matsch da rausgeholt haben und so. Da war sich keiner zu schade, ne? Und die Menschen haben sich da eingesetzt. Und ich glaube, das ist so wichtig. In der Jahreslosung geht es ja auch um die Liebe, die tätig wird. Und wir haben auch in unserer Gesellschaft, da wird auch viel Gutes, die Deutschen spenden auch unwahrscheinlich viel. Es wird so viel Gutes getan, das ist ja auch Liebe, das ist menschliche Liebe. Und das hat den Gott den Menschen ja auch gegeben. Aber die Liebe hat viele Ausdrucksformen und Gestalten. Das muss man auch sehen, die Liebe zum Beispiel, es gibt ja auch die Elternliebe. Sie ist tief und stark und fürsorglich und beschützend auf das Wohl des Kindes ausgerichtet, dass Eltern ihre Kinder lieben, alles geben würden für ihre Kinder. Oder von ganz anderer Art ist die erotische Liebe, die Liebe zwischen Mann und Frau, die auch die Bibel beschreibt. Oder die Freundschaft, wenn du einen Freund und eine Freundin hast, mit dem du alles besprechen, alles sagen kannst und du weißt, du bist nicht verlassen. Der Freund, die Freundin, die hält einfach zu dir. Oder die Bibel spricht auch von der Feindesliebe, was uns am schwersten fällt, unsere Feinde zu lieben. Vielleicht haben wir keine Feinde, aber ich sag mal, jeder hat irgendwie in irgendeiner Form Feinde und die dann lieben. Oder sie spricht auch von der Liebe unter Christen, die geistlichen Geschwister. Und es gibt, das ist so wichtig, ne, wo Gott das so abgedeckt hat, ne, für diese Welt und für die Gemeinde, dass die Liebe eine wichtige Rolle spielt. Und bei der Liebe, das Wichtigste ist ja, bei der Liebe geht es um das Wesen echter Liebe. Und das Wesen echter Liebe sehen wir bei Gott, dem Ursprung und der Quelle der Liebe, aller Liebe. Im Neuen Testament haben wir für die göttliche Liebe den Begriff Agape. Und mit der Agape bezeichneten die Christen damals die Liebe, die sie bei Jesus gesehen haben, die Liebe Gottes. Er hat ihnen die Liebe Gottes leibhaftig gebracht. Und die Liebe Gottes zu empfangen, seine Liebe zu erwidern und seine Liebe weiterzugeben, das ist unsere Bestimmung. Und ich möchte mal 4 kurze Punkte heute in der Predigt haben, wo ich etwas über die Liebe sage. Die Liebe, einmal der erste Punkt, ist Wertschätzung und sie nimmt an. Der andere ist in sich wertvoll. Der andere ist in sich wertvoll. Und diese Wertschätzung gab Gott den Menschen bei der Schöpfung. In 1. Mose 1, Vers 31, da lesen wir am Anfang der Bibel, Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott sagte, es war gut und es war sehr gut. Gott, das, was Gott gemacht hat. Und diese Liebe steht im Gegensatz zum, ja wozu, zum Egoismus des Menschen. Und diese Liebe sieht den anderen nicht als Mittel zum Zweck, dass man ihn jetzt ausnutzen möchte. Das ist keine diese Liebe. Oder wie anders werden wir unsere Beziehungen, wenn wir den Menschen mit solcher Wertschätzung begegnen, wie anders werden wir unsere Beziehungen dann auch wirklich leben. Und diese Liebe ist Wertschätzung. Also genau wie die Menschen im Ahrtal Wertschätzung erfahren oder manch einer auch hier in der Gemeinde Wertschätzung erfährt, wenn er nicht mal so kann, wenn es mal schwieriger ist im Leben oder für die Geschwister, die nicht mehr in die Gemeinde kommen können, aus Altersgründen, aus Gesundheitsgründen. Und was ist das doch für eine Wertschätzung, wenn du da auftauchst? Wir sind am Freitag sind wir mit dem Praktikanten in Landkern unterwegs gewesen. Der René kennt das vielleicht sogar, der ist schon mal bei uns unterwegs gewesen. Landkern ist das, der Kern des Landes. Nein, das ist ein Ort zwischen Kaisersesch und Cochem. Und ich hatte dann die Irmgard gefragt, die zu unserem Bibelkreis gehört hat, meinst du, soll man an deinem Ort mal gehen? Man will das ja auch so ein bisschen abschäken und so. Ja, mach das, ne? Und dann sind wir mit den Praktikanten da losgezogen. Die sind noch nie von Haus zu Haus gegangen. Die wurden da einfach so in die Arbeit hineingeschmissen. Ich bin mal ein bisschen mit denen gegangen und dann haben die gesehen, wie ich es mache. Ja, auf jeden Fall, wir kamen in Landkern und sind da von Tür zu Tür. Und es zeigte sich einfach, dass die Menschen, als sie dann hörten, wir kommen vom Bibelkreis, wir haben nämlich da einen Bibelkreis im katholischen Kindergarten sind wir, da haben wir eine Räumlichkeit gekriegt, ne? Wir kommen vom Bibelkreis. Dann hieß es zum Beispiel, ist das Irmgard ist da auch dabei? Ja, ja. Und jeder kennt den Esperhof, die haben einen Bauernhof und der Alois und so weiter. Interessant war, ich kam an drei Türen von Christen aus unserem Bibelkreis. Die eine Frau, die Lore, die ja kommt regelmäßig und so weiter. Und dann ihr Mann, der schlief gerade und dem geht es jetzt so gut. Und dann ist er aufgestanden, hat sich gefreut, dass ich da bin. Ne? Haben wir miteinander gesprochen. Und dann war ich noch bei zweien, die nicht mehr kommen können aus gesundheitlichen Gründen. Und der eine, da wo ich zum Schluss war, der Manfred, dann sagte der, du bist doch sicher öfter mal hier in der Ecke, dann komm da einfach mal rein. Meistens bin ich da. Ne? Ja, und dann hat man gemerkt, man hat eigentlich über längeren Zeitraum den Kontakt verloren gehabt und hat gedacht, ja, vielleicht hat er auch keinen Bock, dass ich komme oder so. Und dann hat sich gezeigt. Und ich denke, das ist auch, was wir machen können. Manchmal auch die wir vielleicht schon vergessen haben oder so, echt nochmal einen Anlauf nehmen. Und das ist auch tätige Liebe. Manchmal kommt das so von sich aus. Ein zweiter Gedanke, also Liebe ist Wertschätzung und nimmt an. Die Liebe ist uneigennützig und gibt sich hin. Uneigennützig und gibt sich hin. Das ist die Liebe, die sich in der Tat auswirkt. Es ist die Liebe, die nicht nur nett ist, sondern die sich für die Menschen hingibt. Also mit anderen Worten, auch für jemanden interessiert, auch nicht nur so interessiert, sondern wirklich interessiert. Und auch, wenn es auch um den Glauben geht, für die verlorenen Sünder, dass man sich dafür interessiert. Diese Liebe kam durch Jesus auf diese Erde. Und das Leben Jesu ist die größte Hingabe. Seine Hingabe äußerte sich in seinem Dienen, in seinen Taten. Jesus sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das Leben Jesu ist die größte Hingabe. Und er ging zu den Kranken, zu den Aussätzigen, zu den Verstoßenen, zu denen, die Gott suchten, die Hunger hatten nach Gerechtigkeit, wenn man die Bergpredigt liest. Jesus ist zu diesen Menschen gegangen und Jesus ging zu ihnen als Liebe Gottes und als Licht der Welt und als wirklich Erlöser, der die Menschen retten will. Und in seiner Hingabe gab Jesus sein Leben in die Hände seiner Feinde bis zum Tode am Kreuz. Ich weiß nicht, ob wir sowas machen würden, ob wir uns nicht eher rausreden würden, wenn es mal brenzlig würde, dass es uns an das Leben ging. Aber wenn man denkt, der Sohn Gottes aus der Herrlichkeit des Vaters gekommen, hat das gemacht für mich und für dich. Und Jesus nahm meine Sünde auf sich und deine Sünde auf sich, damit ich Vergebung habe, Vergebung meiner Schuld, dass ich nicht eines Tages, wenn ich sterbe und da vor Gott stehe, mit meiner Schuld dastehe und Gott sagt, ja gut, du hast keine Vergebung, sondern Jesus hat gesagt, ich bin jetzt dein Mittler, der Mittler zwischen Mensch und Gott. Und deshalb haben wir in Christus die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. In dem Refrain von Jörg Swoboda heißt es ja, wenn ihr wissen wollt, was Liebe kann, dann schaut Jesus an, seine Taten an und alles, was ihr tut, das tut ihr gut, wenn ihr es in seiner Liebe tut. Mensch, das wäre doch ein ordentliches Motto für dieses Jahr, wenn wir das mitnehmen, wenn wir das versuchen, in seiner Liebe unser Tun, in seiner Liebe zu tun. Und das Wesen echter Liebe, sie gibt sich hin. Echte Liebe will nicht besitzen, sondern will sich verschenken. Und dieses Hingeben fängt im Kleinen an. Fängt im Kleinen an. Liebe ist aufmerksam. Sie ist nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern beachtet andere. Liebe ist Vergebung, die dem Schuldner gern verzeiht. Liebe benennt Schuld beim Namen. Warum? Warum ist das so? Weil wir selbst Vergebung und Liebe Gottes erfahren haben, den Retter Jesus. Und deshalb können wir das auch machen, dass wir diese Liebe weitergeben, die wir erfahren haben. Und Liebe versetzt sich in die Situation anderer Menschen. Jesus erzählt einmal die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der liegt da rum. Der ist unter die Räuber gefallen, der eine. Und keiner hilft ihm. Die Frommen gehen da alle vorbei. Und dann jemand, von dem man das nicht erwartet hätte, würde man sagen, der geht ins Ahrtal, ne? Der hilft. Der sieht diesen Elend, das Elende, diesen Menschen und der hilft dem. Und er sorgt dafür, dass es ihm wieder gut geht. Was kann ich tun? Wo oder wie kann ich helfen oder andere glücklich machen? Manchmal ist Liebe ganz praktisch. Und ich glaube, so manch einer von euch hat vielleicht so praktische Beispiele selbst, wie das so passiert ist in seinem Leben, wie andere ihm geholfen haben, oder ihr, oder umgekehrt. Ich weiß, vor einiger Zeit, letztes Jahr, da saß ich in meinem Büro und war beschäftigt, nicht mit mir, sondern mit wichtigen Arbeiten am Schreibtisch, mit Vorbereitung. Und das Telefon klingelt, Handynummer, wusste aber nicht, wer es ist, hebe ich ab. Ach, hallo, ich bin die Alice. Ach, die Alice. Ja, ich habe ein Problem, ich stehe jetzt zwischen Hamburg und Kaisersesch. Ja, was ist denn? Ich habe keinen Sprit mehr. Kannst du mich retten? Ach, und irgendwie dachte ich, passt überhaupt nicht, aber dann habe ich gesagt, ich komme. Ne, und dann bin ich runter in die Garage, habe einen Ersatzkanister geholt, der war natürlich leer, und bin dann zu Alice gefahren und dann sind wir gemeinsam zur Tankstelle und dann haben wir 5 Liter geholt und dann habe ich das eingefüllt und dann ist sie weitergekommen. Ne, dann sagte sie zu mir, du bist mein Retter. Nee, manchmal ist das ganz praktisch und da muss man auch alles so liegen lassen und sagen, ich mach das jetzt. Ne? Manchmal sind es Kleinigkeiten. Liebe opfert Zeit und Geld und lässt Dinge stehen und liegen, um zu helfen. Und diese Liebe erfahren wir immer wieder. Ich bin auch dankbar, dass Gott uns auch die Möglichkeit gibt, ne, dass diese Liebe uns auch dazu antreibt. Ich habe festgestellt, wenn ich anderen helfe, hilft das mir, Und dann kreise ich selbst auch nicht so um mich herum. Also in dem Moment, wo man anderen hilft, schaltet man irgendwie auch aus den eigenen Problemen, also das fährt irgendwie zurück, habe ich gedacht. Ne? Und deshalb kreist man nicht um sich herum, sondern man sieht, und wenn ich rausgehe zu Menschen oder was weiß ich, oder jeder von uns, der erlebt das ja auch, ne? Wir sehen die Welt anders. Ne? Und wir sehen, wenn wir mal ins Altenheim, ins Pflegeheim gehen, Menschen da besuchen, dann sehen wir die Welt anders, als wenn man das nur von außen beobachtet. Ein dritter Gedanke: Liebe entscheidet sich frei und ist verletzlich. Liebe entscheidet sich frei und ist verletzlich. Gott hat uns Menschen geschaffen. Und wenn uns jemand anders was einreden will, was anderes, dann stimmt das einfach nicht, sondern die Bibel sagt es ganz klar, wir sind von ihm gewollt, geschaffen. Sogar bevor wir, als wir im Mutterleib gebildet waren, da kannte er uns schon. Ne? So genial ist Gott. Viel größer als alles Denken und als alle Computer, die wir uns so vorstellen könnten, als alle Programme, die so laufen, ist Gott. Und Gott hat uns nicht in unser Hirn hier ein Programm eingepflanzt, dass wir automatisch für ihn dann Liebesgefühle haben oder für die Menschen und so weiter. Auf so eine verrückte Idee können eigentlich nur Menschen kommen, die andere willenslos machen wollen und beherrschen wollen, dass man irgendeinen Chip dem Menschen geben will, nachdem er dann reagiert. Das macht Gott nicht und das hat Gott auch nicht nötig. Sondern Gott hat das viel interessanter, viel liebevoller, viel wirkungsvoller gemacht. Das muss man sehen. Wie hat uns Gott gemacht? Er hat uns gemacht mit einem freien Willen. Wir können entscheiden, du kannst entscheiden, ob du Gott liebst oder nicht. Du kannst entscheiden, ob du deinen Nächsten liebst oder nicht. Oder ob du deine Feinde liebst oder nicht. Wir können es entscheiden, wir können uns dafür entscheiden. Echte Liebe will nicht kontrollieren, nicht zwingen, nicht beherrschen. Echte Liebe gibt frei. Und so hat Gott uns diesen freien Willen gegeben. Aber er hat uns nicht so gemacht, dass wir ins Niemandsland gehen, ins Nirvana oder was weiß ich, ne? Sondern Gott hat schon uns zu einer Persönlichkeit gemacht, die auch damit umgehen kann, mit diesem freien Willen. Und ich denke, so ist das auch in unserer Beziehung zwischen Eltern und Kindern, zwischen Partnern und Freunden. Liebe übt keinen Druck aus. Sie achtet die Würde des anderen und sie respektiert seine Freiheit. Das heißt nicht, dass man jeden machen lässt, was er will, und alles ist richtig, ne? Sondern Gott hat uns ja Leitplanken gegeben fürs Leben. Genauso wie unser Körper, ne, hat ja auch viele Funktionen, ne, die darauf achten, dass der Körper einigermaßen gut funktioniert. Liebe macht sich selbst verletzlich. Sie geht das Risiko ein, dass der andere sich einfach abwendet oder zurückzieht. Und sie riskiert Ablehnung und Enttäuschung. Und das ist der Schmerz der Liebe. Und da muss man sich vorstellen, jetzt komme ich nochmal auf Gott zurück, auf Jesus zurück. Gott selbst ist dieses Risiko eingegangen, als er den Menschen geschaffen hat. Und wie oft zeigen ihm seine Geschöpfe die kalte Schulter? Also hat Gott die Welt geliebt, die verloren war, die ihm die kalte Schulter gezeigt hat. Und trotzdem steht da drin, also hat Gott die Welt geliebt. Und hat Gott nicht gesagt, nachdem Adam und Eva in Sünde gefallen war und die ganze Menschheit, hat er nicht gesagt, jetzt Schluss mit lustig, jetzt macht weg mit euch, ne? Ich vernichte euch. Nein, Gott hat einen anderen Weg, den Weg der Erlösung und der Versöhnung gefunden. So ist Gott. Und nirgends wird das so deutlich wie am Kreuz, wo seine Liebe auf die Ablehnung der Menschen prallt, die ihn nicht gewollt haben. Sein Volk hat ihn sogar abgelehnt. Aber echte Liebe ist bereit, dieses Risiko einzugehen. Liebe gibt frei. Aber Liebe hat einen Schutzrahmen. Das muss man wirklich sehen, einen Schutzrahmen. Gott hat für das Leben zwischen Mann und Frau einen Schutzrahmen gegeben. Er hat nicht gesagt, macht einfach mal was weiß ich, ne? Sondern er hat die Ehe gegeben. Die Ehe, ein Schutzrahmen. Für die Ehe und für die Familie hat er einen Schutzrahmen gegeben. Und für die Gemeinschaft mit Gott finden wir den Schutzrahmen bei Jesus Christus. Und auch die Gemeinde, finde ich, ist so ein Schutzrahmen. Gott hat die Gemeinde nicht für den Himmel gegeben, sondern für die Erde. Und deshalb kommen wir heute hier zusammen, weil wir wissen, das ist irgendwie vernünftig, was wir hier machen, dass wir hier in Gottesdienst kommen. Gott hat diesen Schutz gegeben, diese Möglichkeit aufzutanken, Gemeinschaft zu haben. Apostelgeschichte 2 wird das auch so deutlich, wie sie das voll und ganz gelebt haben, bis heute an diesem Tag und darüber hinaus. Und ich komme zu einem letzten Punkt. Ich habe das mal so genannt, Liebe ist christliche Pflicht. Liebe ist christliche Pflicht, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Ich finde das einerseits gut, wenn jemand sagt, ich bin pflichtbewusst, ne? Bin mir bewusst, meiner Pflicht bewusst. Ne? Finde ich eigentlich gut, wenn wir mit so Leuten zu tun haben, die nicht einfach mal so Larifari, ne? Sondern auf die kannst du dich verlassen, ne? Den kannst du eine Aufgabe geben, die machen das auch so ungefähr. Also Liebe ist christliche Pflicht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Paulus meint wohl nicht damit, dass man Liebe einstudieren oder sich antrainieren kann. Wir können sie weder besitzen noch schaffen. Aber irgendwie gehört diese Liebe mit zu unserem christlichen Leben, mit zu unserem Christsein, diese Liebe. Wie bekommen wir diese Liebe? Und ich komme nochmal darauf zurück. Gott ist die Quelle dieser Liebe. Wir haben uns Jesus angeschaut, wie er Menschen geliebt hat. Er hat es mit Wahrheit getan, mit Vergebung, mit in Schutz nehmen. Aus dieser Quelle müssen wir leben. Und ich denke, es ist unsere tiefste Lebensbestimmung, dass sich die Liebe Gottes in unserem Leben entfaltet und überfließt zu anderen Menschen. Und wenn man das ganz genau sieht, was die Bibel uns sagt im Neuen Testament, Gott traut uns das Lieben zu. Dazu hat er uns geschaffen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, hat Jesus gesagt. Also es gibt so viele Bibelverse, die uns das sagen. Gott traut uns das zu. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir das ja dann auch zutrauen. Warum soll ich nicht das, was Gott mir zutraut, warum soll ich nicht anfangen, das wirklich auch umzusetzen? Nicht als eine gesetzliche Pflicht, sondern aus der Liebe heraus, die er mir gegeben hat. Der Apostel Paulus schreibt, er schreibt ja viel, aber dieser Satz ist besonders gut. Der steht in Römer 5, Vers 5. Dort heißt es, er schreibt an die Gemeinde, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben ist. Also auf die Frage, wie bekommen wir diese Liebe Gottes? Sie ist bei den Christen in dem Herzen ausgegossen. Sie ist da. Also wir haben man könnte sagen, ein Tank der Liebe, ne, der ist da, der muss nicht gefüllt werden, der ist da. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, mit dem Heiligen Geist hat er seine Liebe in unser Herzen ausgegossen. Und jetzt stellt sich dem Christen die Frage, was machst du jetzt damit so ungefähr? Ne? Oh, brauche ich nicht. Ne? Also wir ignorieren das, wir leben so, als gäbe es keine Liebe Gottes, ne, das kann man machen. Ne? Aber das ist nicht der Sinn. Ne? Eigentlich ist es eine christliche Pflicht, dass ich diese Liebe wirklich in Anspruch nehme und damit umgehe. Sonst bin ich irgendwie wie dieser Mensch, der da in ein fremdes Land reiste und seinen verschiedenen Leuten was gegeben hat, anvertraute Talente gegeben hat und macht was damit, hat er gesagt. Ne? Und der eine hat vergraben, hat gesagt, naja gut, irgendwann ist die Liebe aufgebraucht, ne? Und dann behalte ich es lieber, vergrabe ich es lieber. Und das hat keinen Sinn gemacht, das Ganze. Ne? Ja, also man kann verschwenden, ich glaube, es steht sogar irgendwo in der Bibel, dass wir verschwenderisch mit dieser Liebe Gottes umgehen dürfen. Liebe können wir nicht lernen, uns aber für die Liebe Gottes öffnen, indem wir diese göttliche Gabe durch uns wirken lassen. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich glaube, die Jünger hatten auch öfter die Frage, ja, Vielleicht haben sie ihn ja auch mal gefragt, hör mal Jesus an, was erkennt man uns Christen eigentlich? Ne? Und da hat Jesus einmal seinen Jüngern gesagt, an der Liebe wird man euch erkennen. Die Gemeinde Jesu erkennt man an der Liebe und nicht an ihrer Gesetzlichkeit, was weiß ich, an ihrer Liebe und an ihrer Treue zum Wort und nicht an dem, dass sie liberal ist und dass sie, was weiß ich, für modernes Zeug in den Gottesdiensten einführt. Daran erkennt man die Gemeinde nicht, sondern wirklich an diesen Grundpfeilern, die Gott für die Gemeinde gegeben hat. Und darum heißt es hier, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist eine ganz tolle Herausforderung. Und das, ja, ein ganzes Jahr. Nicht nur einen ganzen Tag, ne? Ein ganzes Jahr, ein ganzes Leben lang gilt das dem Christen. Mir fallen Dinge ein, warum das nicht funktionieren könnte. So manches spricht ja dagegen. Denk mal selbst drüber nach. Manchmal ist man genervt, hat keine Zeit oder keine Lust, um sich mit anderen auseinanderzusetzen, mit anderen Situationen, mit anderen Menschen, mit Problemen, mit der Fürsorge, was weiß ich, einfach um mal jemandem zu helfen. Man tut es nicht. Oder die Angst zu versagen, trotz allen Bemühungen. Oder da bist du so ganz nett, lieb, und das wird nicht honoriert, ne? Geht einfach unter. Dabei hast du dir doch so viel Mühe gegeben. Und manchmal ist das die Angst, ausgenutzt zu werden. Und ist nicht gerade die Liebe eine unwahrscheinliche Macht gegen diese Angst? Also ich muss nicht diese Angst haben. Also wenn wir, ich sag mal so, wenn wir mit dem Evangelium von Haus zu Haus gehen, da kommst du an Türen, ne, wo die Leute einfach nichts mit dem Evangelium zu tun haben wollen. Meine Praktikanten waren gestern in einem Gebiet, da gab es ganz, ganz tolle Häuser, dicke Autos vor der Tür und so. Und die Leute haben fast alle abgelehnt. Ne? Das brauche ich nicht. Ne? Wir kamen in eine andere Ecke, da war es anders. Ich muss nicht die Angst haben. Ich habe nicht die Aufgabe, die Welt zu retten. Das macht der Herr. Aber ich habe die Aufgabe, hinzugehen zu den Menschen. Und dann sage ich mir, da wo dann, ich sage den Praktikanten auch, schaut nicht auf das, wo die Menschen ablehnen, sondern schaut auf das, wo sich was tut. Ne? Und es gibt so viele gute Kontakte, wie wir Menschen diese Botschaft bringen können. Ne? Und da haben wir das getan, was wir eigentlich tun sollen. Nicht mehr. Tun wir es aus Liebe. Und als Christen sprechen wir von der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten. Und dadurch, dass ich die Liebe Gottes in meinem Leben spürbar erfahren habe und erfahre, ist sie die gelebte Voraussetzung für Nächstenliebe. Die Voraussetzung dafür, dass alles, was ich tue, in Liebe geschehen soll. Also meine Motivation. Und jeder hat seine Stärken, wo wir uns in der Liebe, sage ich mal, üben dürfen. Man übt, wir haben unsere Stärken, jeder von uns, also ihr seid, wir sind alle so verschieden und ihr habt ganz andere Stärken als ich, ne? Und das ist auch gut so, wie Gott uns in seiner, ja, auch wieder in der Vielfalt gebraucht, ne? Deshalb ist es so wichtig, dass sich auch jeder irgendwie in seiner Vielfalt, also das, was ich jetzt mit einbringen kann in Gemeinde Jesu Christi, dass ich das auch mache. Ne? Nicht das, was der andere an Stärken hat, das geht ja gar nicht, sondern das, was Gott mir gegeben hat, ne? Dass ich das einsetze. Manchmal, indem wir liebevoll mit anpacken oder indem wir mit anderen teilen oder indem wir jemanden besuchen, der nicht mehr in die Gemeinde kommt. Oder indem wir jemanden eine unangenehme Arbeit abnehmen und darin behilflich sind. Aber ich liebe die Leute, die das machen. Ich habe Sachen, die mache ich so ungern. Und das ist so eine Schiebaktion. Ne? Dann schiebt man das immer auf den Nimmerleinstag. Ne? Da freue ich mich, wenn meine Tochter kommt aus Braunschweig, extra angereist. Sie kriegt auch was dafür. Und mir die Steuererklärung fertig macht. Ach, was ist das für ein Glück, ja, dass wir andere haben, die uns auch behilflich sind in manchen Dingen, wo wir einfach das nicht so können oder die Zeit nicht haben. Lassen wir unsere Liebe sichtbar werden in konkreten Taten. Und wenn wir echte Liebe ausstrahlen, beeinflussen wir unsere Umgebung. Und vor allen Dingen, wir beschenken uns selbst. Wir haben wirklich was davon. Wer das tut, der beschenkt sich selbst. Das kommt wie ein Segen auf uns zurück. Echte Liebe steckt an. Und von Jesus können wir lernen. Er hat die größte, die göttliche Liebe in diese Welt gebracht. Und diese Liebe hat in den letzten 2000 Jahren Millionen von Menschen angesteckt und verändert. Als wir vor Jahren mal die Ausstellung machten in Luxemburg über das Christentum, über das biblische Christentum, so heißt die Ausstellung, da ist mir das erstmal bewusst geworden, was in diesen 2000 Jahren die Christen alles bewirkt haben, ne? Bis in die Kindergärten, bis in die sozialen Einrichtungen und Krankenhäuser und was weiß ich alles, ne? Und das war tätige Liebe. Und seine Liebe hat immer wieder neu das Gesicht der Welt verändert und tut es bis heute. Wenn man die Liebe Gottes aus dieser Welt herausziehen würde, mit dem, was alles die Christen oder Gott durch die Christen bewirkt hat, dann gäbe es uns gar nicht mehr. Dann hätten wir uns schon alle totgeschlagen, ne? Dann wäre die Welt am Ende, ne? Aber diese Liebe zieht sich wie ein roter Faden durch diese Welt und ich glaube auch durch unser Leben. Jesus hat gezeigt, dass die Liebe Gottes das Größte, das Beste und das Wertvollste ist, was es im Leben gibt. Und sie ist die Tugend aller Tugenden. Sie ist die Quelle echter Lebensqualität und der Generalschlüssel zu einem gelingenden Miteinander. Ja, lassen wir diese Liebe in unserem Tun sichtbar werden. Wir haben jetzt noch 359 Tage in diesem Jahr ungefähr. Nee, wir haben ein Schaltjahr. Also Grund genug, einen Tag mehr Liebe zu zeigen. Lassen wir das doch tun, was hier steht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.